steht so schon 5 Jahre und 3 Monate, da steht's. Schwere räuberische Erpressung, eine Tateinheit mit erpresserischem Menschenraub und in Tatmehrheit mit Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.
Das ist Paul. Er war 3 Jahre und 4 Monate im Gefängnis, weil er eine Bank überfallen hat. Im Jahr 1985 ist er in die Bankfiliale im Nachbardorf marschiert und mit über 100.000 Mark in der Tasche wieder raus. Damals war er 25 Jahre alt. Wie kommt man auf die Idee, eine Bank zu überfallen? Kann ja schließlich auch richtig schief gehen. Ich denke da an Stories aus Filmen mit lebenslanger Flucht oder sogar Tod. Pauls Geschichte ist kein Hollywood-Film, aber trotzdem hat dieser eine Tag sein Leben für immer verändert. Ich bin Cornelia Neumeier. Ihr hört Aufbruch, ein Podcast über erste Male.
Weiß ich nicht warum. Ich war schon immer ein bisschen anders da wie die meisten. Also von meinem Charakter und meinem Handeln und allem war ich schon immer ein bisschen extremer und so einfach mal brutaler. Ne? Also wir haben uns auch früher verschlagen wie die Kesselflicker. Wenn wir am Wochenende weggegangen sind, hat es jedes Wochenende nur gescheppert irgendwo. Ne? Und das ist ja auch schon nicht normal. Ne? Man geht ja nicht weg, um da irgendwelche Kämpfe oder wie sie früher Wilden Westen die Schießerei ausgetragen. Ne? Das ist ja alles irgendwo schon ein bisschen extrem, würde ich sagen. Ne? Ich war schon immer ein sehr extremer Mensch in allem, was ich gemacht habe. Ne?
Magdalena ist eine unserer Reporterinnen und Magdalena, du hast Paul in einem Dorf im Saarland getroffen.
Ja, also ich bin ja auch von dort und bei uns ist das einfach so, dass man sich kennt. Und dann habe ich über Bekannte auch von Paul erfahren.
Und wie war Paul so?
Ja, Paul ist heute Ende 50 und ein echter Saarländer. Das hast du ja wahrscheinlich schon am Akzent gehört. Und deswegen ist es vielleicht für Nicht-Saarländer manchmal auch nicht so ganz einfach, ihn zu verstehen. Ansonsten, ja, er ist tätowiert und auch ziemlich muskulös für sein Alter. Er trägt eine Camouflagehose, Sandalen und ein Wrestling-Shirt. Und die grauen Haare hat er sich so kurz rasiert und sein Gesicht braun gebrannt. Und er hat irgendwie auch was Schelmisches. Und er hat zwar eine Bank ausgeraubt, aber ich hatte das Gefühl, dass mir da echt ein netter Typ gegenüber sitzt.
Es klingt jetzt schon so, als ob du was anderes erwartet hättest.
Ja, also ich war aufgeregt natürlich, weil es ist ja nicht alltäglich, dass man jemanden trifft, der sowas gemacht hat. Aber Angst hatte ich keine.
Oft denkt man ja, dass Leute, wenn dann schon in ihrer Jugend, auf eine schiefe Bahn geraten.
So richtig schief war die Bahn da bei ihm noch nicht. Mehr so leicht gekrümmt. Ein alter Kumpel von Paul hat das so beschrieben.
Der Paul war ein guter Ringer gewesen damals in der Jugend. War aber damals auch schon so, wenn sie was getrunken hatten, so ab, man hat mal angefangen, 15, 16, die ersten Mischbiere zu trinken. Dann konnte ich sie noch so bis zu einem gewissen Punkt kontrollieren, aber dann war Schluss. Dann sind sie auch keinem Streit und keiner Schlägerei aus dem Weg gegangen, sowohl Schoppi als auch der Paul.
Schoppi ist jemand, der auch damals Teil der Clique um Paul war. Aber nur weil jemand als Jugendlicher mal ein bisschen über die Stränge schlägt, heißt es ja nicht automatisch, dass jemand kriminell wird. Und seine Freunde hatten eigentlich auch den Eindruck, dass es ihm gut ging und dass zu Hause alles okay war. Also ich habe zum Beispiel mit diesem Schoppi auch darüber gesprochen.
Er hat eigentlich auch zu seiner Mutter und zu seinen Geschwistern ein ganz gutes Verhältnis gehabt. Natürlich war der Bruder eben dann an die Stelle von seinem Vater gesprungen und der hat auch es Sagen gehabt, so nicht mal. Aber trotzdem hat es dem Paul und nichts gefehlt. Der hat sich keine Moped gehabt, Motorrad, wie das früher war, Moped, Motorrad, Auto. Das hat also alles gestimmt.
Ja, Schoppi hat es ja gerade schon angesprochen. Paul hat sehr früh seinen Vater verloren, da war er erst 10. Also so eine ganz glückliche Jugend kann das doch nicht gewesen sein.
Ja, aber nur wenn man es schwer in der Jugend hat,
kommt man ja nicht jetzt auch gleich automatisch auf die Idee, eine Bank zu überfallen, oder?
Ja, er hatte auch eigentlich einen Plan gehabt. Er hat nach der Schule Maschinenschlosserlehre gemacht und hat dann so ein bisschen gejobbt. Er war kurz bei der Bundeswehr und während der Zeit lief es auch eigentlich ganz gut für ihn. Und er hatte dann auch einen Job in Frankfurt.
Da habe ich eigentlich gut verdient, ne? Ich habe damals schon so 3.500 Mark, ne? Das war viel Geld. Und das habe ich ein Jahr geschafft und bin ich auch wieder, bin ich gekündigt denn wegen häufiger Ausfallzeiten. Ne? Und da habe ich gedacht, jetzt muss was passieren. Was jetzt kein Geld mehr. Ne? Jetzt muss was passieren. Du musst irgendwas machen jetzt. Kurz danach ist es dann ja zu dem ersten Delikt gekommen. Ne?
Und dieses Delikt war dann auch der Banküberfall, obwohl es für ihn eigentlich nicht direkt eine ausweglose Situation war.
Ich hatte ja noch zum Beispiel einen Bausparvertrag, von wo noch 8.000, 9.000 drauf war. Da hätte ich ja keine Auflöse, hätte ich ja Geld gehabt. Ich hatte ein Auto gehabt, das hat 10.000 gekostet. Ne? Ja, und dann wollte ich mir halt immer mehr leisten. Ne?
Okay, also ich stelle mir das so vor, wenn man eine Bank überfällt, dann macht man sich auf irgendeine Art und Weise einen Plan. Ich habe mir eine Karre besorgt, eine Maske. Ich weiß, wann ich da rein und raus will. Ich weiß, wann die Bank offen hat. Wie war das bei Paul?
Naja, das ist ja das Verrückte. So war es nämlich gar nicht bei ihm. Er hat sich einfach nur eine Waffe besorgt.
Ja, und dann habe ich beim Kollegen angerufen, ob er mein Kind sein Revolver leihe. Ne? Das war ein Schreckschussrevolver. Und ja, da hat er mich gefragt, was willst du schon mit dem Ding? Ne? Und ich gesagt, oh, ich will doch immer eben ein bisschen Angst machen und so. Ne? Und ja, da hat er mir das natürlich gern. Ne?
Das ist jetzt zwar schon eine Zeit lang her, aber ich war überrascht, dass er sich tatsächlich noch an so viele kleine Details erinnert. Also stell dir mal vor, das sind über 30 Jahre immerhin.
Ich weiß nicht genau, was ich anhat. Ja, ich hatte Jeanshose an, weiße Lederjacke, ja. Der Revolver war nicht dabei. Ich bin ja dort in die Nähe gefahren, mit einem Taxi in die Nähe. Da unten irgendwo im Markt oder so ausgestiegen. Dann bin ich das Stückchen dort hochgegangen. Ne? Und ich bin dann zur Bank. Die war ja schon zu. Es war schon nach 4. Bin ich dort hinten und gekloppt. Da hat niemandem aufgemacht. Ja.
Also das muss man sich ja schon erst mal vorstellen. Der klopft da an die Scheibe, dann lassen die ihn da auch noch rein. Das ist ja schon ein bisschen verrückt.
Ja, und dann haben die ihm da tatsächlich noch mal aufgemacht.
Da habe ich den Revolver rausgeholt und die bedroht natürlich massivst und das Geld verlangt. Ja, und das hat ja auch eigentlich gut funktioniert. Ich konnte mir ja in der Bank Zeit lassen. Ne?
Waren Sie sehr nervös, als Sie das gemacht haben? Oder haben Sie ja Nacht vorher überhaupt geschlafen? Also es war ja Ihr erster Banküberfall so.
Ja, ich war schon nervös, sehr. Ja. Das ist doch klar, das war ich schon richtig nervös, auf jeden Fall. Gut, das habe ich mal nicht so anmerken gelassen. Ne?
Und wie haben die anderen Leute in der Bank gehalten, die anderen Mitarbeiter, oder was ist passiert?
Die haben alles gemacht, was ich gesagt habe, und mir nicht. Die war froh, wie ich weg war. Nochmal. Naja.
Was haben sie denen gesagt, oder wie ist das abgelaufen?
Alles Geld empacken, wie gesagt, bei der geringsten Bewegung schießen, werde ich sofort schießen. Und das haben die auch für bare Münze gehalten. Ne? Weil ich schon massiv aufgetreten aus Angst, wenn ich das nicht mache, dass ich mich nicht für voll halte. So, und ich hätte müssen irgendwie schnell wegkommen aus der Bank. Ich hatte ja auch kein Fahrzeug dabei. Und da ist mir die glorreiche Idee gekommen, dass mich einer von den Bankangestellten Fahrer tut. Ne? Der hat mich auch gefahren. Und dann habe ich noch zu denen gesagt, wenn die jetzt Alarm auslösen, würde ich denen erschießen. Ja, das als drohende Maßnahme.
Okay, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Er hat tatsächlich noch jemanden aus der Bank mitgenommen. Also der hatte eine Geisel auf der Flucht dabei.
Ja, genau. Also er hat gedroht, einen der Angestellten, den er mitgenommen hat, zu erschießen, wenn die anderen die Polizei rufen. Es war ja keine echte Knarre, aber immerhin eine Schreckschusspistole. Und das wusste die Geisel nicht. Und deswegen war es für denjenigen natürlich trotzdem schlimm. Aber eigentlich hat er ja nur einen Fahrer gewollt, um das ganze Geld wegzubringen.
Wie viel waren das eigentlich? Also das ist ja schon die Frage der Fragen bei einem Banküberfall. Hat sich der Banküberfall überhaupt gelohnt?
Ja, das habe ich ihn auch gefragt.
Und wie viel Geld war das ungefähr? Wissen Sie es?
Ja, es war 130.000 D-Mark. Ja. Genau.
130.000 Mark. Das muss damals schon richtig, richtig viel Geld gewesen sein. Und er hat es auch echt geschafft, das aus der Bank rauszuschaffen, ne?
Ich wollte dann auch einfach mit ihm nochmal dorthin fahren, wo das Ganze damals passiert ist. Und es war schon so, dass je näher wir der Bank gekommen sind, die heute keine mehr ist, er umso stiller geworden ist. Als wir dort angekommen sind, standen wir dann vor einer großen roten Backsteinkirche. Und das musst du dir so vorstellen, nebendran ist halt diese kleine ehemalige Bank. Und als wir dann näher rangegangen sind, haben wir gesehen, dass da heute ein Verein drin ist, der sich um Kriegsgräber kümmert.
Der Eingang, ich meine, das wäre alles gleich. Schon ein seltsames Gefühl.
Okay. Wieso, wie fühlt es sich an?
Nicht gut. Es fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich so an, dass ich hier nur schnell weg.
Also gut, er hatte dann die Beute, er hatte jemanden, der ihn fährt.
Er hat aber direkt gespürt, dass sie hinter ihm her waren, als er auf der Flucht war. Er ist dann mit dem Auto nach Saarbrücken gefahren. Das muss man sich mal vorstellen. Er hatte so viele Möglichkeiten. Er hätte auch nach Frankreich gekonnt oder ja irgendwo anders hin. Und dann hat er sich aber für Saarbrücken entschieden. Also gerade für die nahegelegene Stadt, wo es relativ wahrscheinlich ist, geschnappt zu werden. Weil die Polizei ja natürlich schon informiert ist. Unterwegs hat er dann aber die Geisel rausgeworfen.
Das muss hier irgendwo Fernsehen, wo der rausgesprungen ist. Dann bin ich weiter. Dann hat es uns nur einen Busbahnhof dort. Dort war dann die erste größere Bereitschaft. Da gestanden. Ja, die haben Fahrzeugkontrolle gemacht, die haben jedes Fahrzeug fixiert. Eine Person und ach, was für ein Fahrzeugtyp, haben die bestimmt schon gewusst. Ich nehme an, dass so. Das war, glaube ich, ein Ford Capri gewesen, der alte.
Er ist dann in Saarbrücken den Ludwigsberg runtergefahren und hat schon von oben diese Polizeisperre gesehen. Und er wusste auch in dem Moment, er kann nicht mehr umdrehen. Und offenbar ist es jetzt vorbei für ihn.
Weißt du, genau, die haben nicht viel gesagt. Die haben nur gesagt, keine falsche Bewegung und so. Ne? Und dass er sofort von der Schusswaffe Gebrauch macht. Die haben auch mit Maschinenpistole auf mich gezielt. Ne? Ich hatte ja noch die Waffe dabei, das haben die gewusst. Und die wollte halt, dass ich im Zeitlupentempo die Waffe so in einem Finger rüberreiche. Ne? Also wenn ich so eine ruckartige Bewegung mache, da kann der schon schießen. Ne? Das kann dann so ausgehen. Das ist schon bei kleinerer Sache so ausgegangen. Bei Einbrüchen sind schon Leute erschossen. Sterben wollte ich ja eigentlich noch nicht.
Und dann ging alles ganz schnell. Handschellen, ab in den Bus und weg von der Straße. Und das war's dann auch erstmal für ihn.
Das war schon ziemlich stümperhaft. Ich hatte keine Erfahrung mit so Sachen. Ich war ja kein Schwerkrimineller. Ne?
Jetzt lass mich das doch noch mal ganz kurz irgendwie auf den Punkt bringen. Paul überfällt eine Bank, weil er wohl Kohle gebraucht hat. Er kommt mit den 130.000 sogar aus der Filiale raus, er kann fliehen und wird dann doch auf der Flucht gefasst. Und ab da bricht ja dann irgendwie alles zusammen. Hat er denn dann nach der Verhaftung gemerkt, okay, da muss irgendwas anders in meinem Leben laufen?
Naja, erstmal wurde er verurteilt. 5,5 Jahre waren das bei ihm, von denen hat er aber nur 3 Jahre und 4 Monate abgesessen. Und eigentlich nimmt man ja an, dass es schön ist, aus dem Gefängnis rauszukommen. Aber für ihn wurde es dann nur noch schlimmer, wegen seinem Bruder Peter dann.
Wie ich entlassen bin, das erste Mal. Der helle Wahnsinn war das. Ich war noch verreckt da wie vorher. Ich das erste Mal entlassen bin, ich war dermaßen durchgeknallt, muss ich wirklich sagen. Ne? Da habe ich mal erst gemerkt, was das Ganze mit mir angerichtet hat. Ich bin ja dann wieder heim. Und da hat es mir ja gar nicht so gut gefallen wieder. Und Peter da um mich rum, der hat mich da ständig drangsaliert und schikaniert und provoziert. Ne? Ich muss so ganz ehrlich sagen, ne? Ich bin immer bei meiner Mutter gegangen. Da habe ich gesagt, Mama, ich soll dir jetzt mal was. Sag dem Anna Bescheid, wenn er noch immer so eine Aktion bringt. Schieße ich ihm eine Kugel Mitte hier in den Kopf rein.
Das ist schon heftig, wenn man sowas hört. Was sagt man ja nicht einfach so? Also, was glaubst du, woher kommt dieser unglaubliche Hass auf den Bruder?
Die hatten einfach ein super schlechtes Verhältnis. Und es gab da echt arge Geschichten in ihrer Kindheit. Ich habe lange mit Paul darüber gesprochen, was damals passiert ist. Sein Vater ist ja auch gestorben, als er 10 war. Er hat seine Mutter dann zwar total bewundert, weil sie ihn und seine Geschwister alleine großgezogen hat, aber so ganz ohne war das Verhältnis zu ihr auch nicht.
Und zwar hatte mir der Hemm einen Holzstab gehabt, mit 7 Lederriemen dran. Mit dem habe ich sie, mit dem habe ich sie nicht so oft, habe ich sie eigentlich damit gehabt. 2, 3 Mal, können auch 4 Mal gewesen sein. Ne? Auf jeden Fall, wenn ich sie mit dem Ding gekriegt habe, ne, habe ich nachher einen Hass gehabt. Ne? Purer Hass war das auf meine Mutter, weil die mich damit geschlagen hat. Weil das hat richtig wehgetan. Ne? Hat man Striemen und Beine gesehen, alles.
Am schlimmsten war es aber tatsächlich mit diesem Bruder. Nicht nur, als er noch ein Kind war, sondern später auch noch als Erwachsener.
Da bin ich abends mal heimgekommen, ne? Will die Tür aufmachen. Da steht der Peter mit dem Schürhaken da und schlägt so auf mich hin. Da sieht die Narbe noch, die Kleine. Da habe ich gedacht, ohne Grund, ich schwöre dir das, ohne Grund. Ne? Ich schon geblutet, kann ich ja gar nicht vorstellen. Ne? Dann habe ich mich hingestellt in die Kirche und habe ausgelacht. Ne? Da wusste ich gar nicht mehr, was er machen soll. Ne? Dann hat er ein Krankenauto angerufen. Ne? Dann habe ich mich mitgeholfen, also fast war er. Dann hat er gesagt, ich wäre die Treppe runtergefallen. Das sind so die Feinheiten, die so hinter der Mauer passieren, genau mitkriegt. Ne?
Glaubst du, dass ihn diese extremen Erfahrungen mit Gewalt zu dem gemacht haben, der er heute ist?
Das kann man so nicht sagen. Genau wissen wir es ja auch einfach nicht. So genau weiß er es wahrscheinlich auch selber nicht. Aber offenbar hatte Paul nie das Gefühl, dass sein Zuhause wirklich ein Ort war, der ihm Sicherheit oder Zuflucht gegeben hat.
Und dann hat Paul das Zuhause, das ja eigentlich nie eins für ihn war, auch nie versucht zu verlassen.
Doch, also es gab solche Versuche und einer seiner stärksten Versuche war es, nach diesem Gefängnisaufenthalt in die französische Fremdenlegion aufgenommen zu werden. Das ist ein Söldnertrupp und Teil der französischen Armee und da können sich vor allem Nicht-Franzosen bewerben. Da hatte er eine echte Chance, sich was Neues aufzubauen und wegzukommen und zwar richtig weit weg, ins Ausland.
Habe mich bei der Fremdenlegion beworben, ehrlich. Dort habe ich dann schon eine andere Identität gehabt, ne? Anderer Name, alles. Hans Lenz, und ich da hieß. Die Mutter und Detmold und was weiß ich was, ne? Und da hat er mich gefragt, hast du Vorstrafen? Ich sagte, ja, schon Vorstrafen, das und das. Na, pass auf, ich schicke dich trotzdem nach Marseille, aber halt dort deine Fresse mit den Vorstrafen. Ne? Vielleicht merkst du es ja nicht, hat er gemeint. Ne? Aber die haben das gemerkt. Ich war dort 3 Wochen in Marseille, in der Nähe von Marseille. Aubagne heißt der Ort. Ja, und dort war ich dann so 3 Wochen gewesen. Da haben sie mir nur Bescheid gegeben, dass sie mich nicht holen. Ne? Ja gut, Versuch war es wert. Ich denke lieber dorthin, wie nochmal in den Knast.
Er war damals echt knapp davor, ein wirklich neues Leben zu beginnen. Aber am Ende hat sich sein Wunsch dann leider doch nicht erfüllt.
...1990, vorsätzliche Körperverletzung, 3 Monate Haft. Ein paar Monate später, fahrlässiger Vollrausch, Bewährung für 3 Jahre. 1991, Vollrausch in 2 Fällen, 1 Jahr, 6 Monate Haft. 1993, schwere räuberische Erpressung, 2 Jahre, 3 Monate Haft. 2001, Beleidigung mit gefährlicher Körperverletzung, 12 Monate Haft. 2002, Diebstahl. 2004, schwere räuberische Erpressung mit Freiheitsberaubung und Körperverletzung, 6 Jahre, 6 Monate Haft. 2016, Betrug geringwertiger Sachen, noch im selben Jahr, fahrlässige Trunkenheit im Verkehr. 2017, Diebstahl in 2 Fällen, 5 Monate Haft. Kurz danach, unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln. Also es klingt ja jetzt schon nach einem sehr interessanten Lebenslauf. Scheint ja schon so, als ob nach 1985 dann so der Beginn seiner kriminellen Karriere war.
Ja, er hat es auf jeden Fall seitdem nicht mehr bleiben lassen. Er war in einem Rockerclub und er war auch im Rotlichtmilieu aktiv. Also 1985 war schon irgendwie ein Einschnitt in seinem Leben. Danach war vieles anders als zuvor. Und wir haben ja ganz am Anfang schon mit einigen von Pauls Freunden gesprochen und jemand anderes, der ihn von früher kennt, ist Georg, der war mit ihm in der Schule und der hat ihn vor ein paar Jahren wieder getroffen.
Eigentlich kann ich mich nur noch an eine Begegnung erinnern und das war vor 2, 3 Jahren anlässlich einer Beerdigung in dem Lokal, als dort noch Abschied genommen wurde, habe ich ihn vorne dran stehen sehen, bin auch auf ihn zugegangen. Er hat mich auch direkt erkannt als früheren Klassenkameraden und wir sind in ein lockeres Gespräch reingekommen. Er meinte dann, ich sei ja auf der Gegenseite von dem, was er so tut. Ich hätte das ja sicherlich mitbekommen.
Georg auf der Gegenseite ist heute übrigens Polizist.
Und Paul?
Paul ist zufrieden.
Es mag jetzt gewesen sein, wie es will. Ne? Trotzdem, ne? Ich bin kein gebrochener Mensch und ich bin nicht unglücklich. Das ist sicher. Ich bin also kein verbitterter, unglücklicher Mensch. Im Gegenteil, ich habe meinen Humor noch wie vorher, wenn ich so überlege. Ne? Die ganzen Jahre, wo ich da in dem scheiß Knast da war, ne, habe ich mich wunderbar aus der Affäre gezogen.
Das war Aufbruch, ein Podcast der Deutschen Journalistenschule. Ich bin Cornelia Neumeier, mit mir für das Skript war Magdalena Puls verantwortlich. Reporter dieser Folge waren Magdalena Latz, Elisa Schwarz und Christopher Bonnen. Leitender Redakteur war Henrik Oerding, für die Produktion war Viktor Weresch zuständig. Konzept und Coaching stammen von Hardy Röde. Ganz besonderen Dank an Sarah Wilde für die grafische Gestaltung und an Epidemic Sound, die uns die Musik zur Verfügung gestellt haben, für diese Folge und unsere gesamte Reihe.